Ich habe letztens von einem Historiker folgendes Zitat gehört. In einem Interview hat er gesagt: Heutzutage wird Konsum ganz selbstverständlich als Teil eines sinnerfüllten Lebens angesehen. Und der Historiker Frank Trentmann, der hat anscheinend studiert oder geforscht zu dem Thema Konsum, und er sagt dann in dem Interview weiter, dass heute wird ganz automatisch angenommen, dass wir so etwas wie, er sagt, dem Konsummenschen sind. Also das Konsum, dass der Kauf von Besitz und Geld besitzen und all das, dass das ganz natürlich, dass wir das Gefühl haben, das gehört ganz natürlich zu unserem Menschsein dazu, ein zentraler Bestandteil ist vom Menschsein, darum Konsummenschen. Und er sagt dann, das ist aber nicht immer so gewesen. Anscheinend in den Jahren 1500, 1600, also so am Ende vom Mittelalter, ist privater Konsum verpönt gewesen. Das können wir uns gar nicht vorstellen, was das heisst. Es ist als nicht tugendhaft angeschaut worden, wenn man seinen Konsum, oder wenn man gezeigt hat, was man Neues hat oder sich Neues angeschafft hat. Können wir uns echt nicht mehr vorstellen. Und er sagt dann eben, dass erst mit der Renaissance, also am Ende vom Mittelalter, ist plötzlich das Neue und das Innovative angesagt gewesen. Vorher ist immer das, was schon war, und das Alte und das Althergebrachte, ist als gut angeschaut worden. Und dann erst so mit der Renaissance ist eben das Neue als das angeschaut worden, was erstrebenswert ist. Und mit dem ist dann eine Geschichte losgegangen, dass wir bei uns hier im Westen mittlerweile eben zu so Konsummenschen geworden sind, wo es ganz normal zu unserem Menschsein dazugehört, dass wir konsumieren, dass wir Neues kaufen, dass wir immer wieder auf Innovationen anspringen. Andere Historiker haben mich da ein bisschen schlau gemacht, die weisen darauf hin, dass in Amerika nach dem Zweiten Weltkrieg ist die Frage gewesen, was macht man jetzt mit dem ganzen mit dem ganzen Wirtschaftssektor auch. Und man hat sich dann dafür entschieden, dass man die Leute muss dazu bringen, mehr zu kaufen. Und man hat dann bei der Werbung angefangen, auf so Propagandamethoden zu setzen, die man ursprünglich von den Nazis kennt hat. Nazis sind ja Profis in Sachen Propagandaleiter, also Beeinflussung von Menschen. Und man hat so Propagandamethoden dann übernommen für die Werbung. Hat man natürlich nicht offen gesagt. Aber man hat die Methoden übernommen. Und Werbung ist ja mittlerweile, wie es der Reto schon gesagt hat, ein normaler Bestandteil von unserem Alltag. Immer werden wir mit Werbung berisselt, Tag ein, Tag aus. Auch da gibt es verschiedenste Statistiken dazu. Es gibt deren, die sagen, dass wenn man in einer Grossstadt wohnt, okay, das gilt jetzt für uns in dem Fall nicht, dass man pro Tag 2.000 bis 3.000 Werbungen in sich aufnimmt. Bewusst oder unbewusst. Und da hat man am Abend noch in den Fernsehen geschaut. Also, da wird man einfach mit Werbung dauernd berisselt, auch wenn man es gar nicht recht merkt. Dazu kommt, dass in der Werbung geht es ja längst nicht mehr um echte Bedürfnisse, die wir haben. Sondern es wird eigentlich nur noch mit den Emotionen gespielt. Auch da habe ich ein Zitat von einem Konsumpsychologen, der hat gesagt, hinter jeder Kaufentscheidung steckt ein emotionales System. Also es geht um Gefühl, wenn wir etwas kaufen. Jedes Gerät, jedes Erlebnis, jedes Getränk, das du dir kaufst, wird dir versprochen, dass du ein glücklicheres, ein erfüllteres, ein gesünderes, ein besseres Leben hast. Also es geht nicht mehr darum, dass man einfach muss etwas haben, damit man dann gegessen hat, sondern es geht im Endeffekt darum, dass wir kaufen, um glücklich zu werden. Und der Soziologe Jean Baudrillard, ein Franzose, der hat gesagt, nicht der Atheismus hat das kulturelle Christentum verdrängt, sondern Shopping. Wir leben in einem Klima, in einem Konsumklima, das ist wie die Luft, die wir schnaufen, wo uns dauernd sagt, wir brauchen mehr. Mehr Geld, mehr Erlebnis, mehr Besitz, mehr, 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 mehr. Und weil das Thema Geld und Besitz und Konsum so ein wichtiges Thema ist in unserer Gesellschaft, so omnipräsent, und wir es manchmal, glaube ich, gar nicht im Ganzen so merken, stellt sich die Frage, wie Menschen sollen mit dem umgehen, die sagen, sie folgen Jesus auf seinem Weg. Es ist so eine Formulierung, die ich immer wieder brauche, die wir hier immer wieder brauchen, ist, dass wir sagen, wir wollen Jesus auf seinem Weg folgen. was wir hier machen, ist nicht nur, wir haben nicht nur einfach einen Glauben an Jesus, das ist nicht nur einfach intellektuell in unserem Kopf, haben wir ein Häkchen gemacht beim Punkt, Jesus ist Sohn Gottes oder so, sondern Jesus hat Leute eingeladen, einen Lebensstil zu haben wie er. Darum redet man steht in der Bibel oft etwas vom Weg von Jesus. Und wie das Wort schon sagt, ist es mehr als nur ein intellektueller Glaube. Es ist eine Lebensart, eine Lebensweise, ein Weg zu leben, eine Art zu leben. Und in diesem Zusammenhang sage ich auch immer wieder, wir müssen uns auch überlegen, was das für Gewohnheiten, für Übungen könnte für unser Leben bedeuten. Und wir schauen uns immer wieder so Gewohnheiten von Jesus, Gewohnheiten vom Weg von Jesus an und versuchen das auch ein Stück weit auf heute und in unser Leben zu integrieren. Und wir haben schon über das Thema Gebet geredet zum Beispiel oder über das Thema Umgang mit unserer Herkunftsfamilie. Wir haben letztes Jahr zum Beispiel über Stille und Einsamkeit geredet. Wie kann das Teil werden von unserem Leben? Und jetzt reden wir halt eben über Geld und Besitz. Und wenn ich das mal ein bisschen vereinfachen will, ich meinte so in unseren freikirchlichen Kreisen, wenn es ums Thema Geld geht, dann hat man so ein bisschen eine grundsätzliche Lehre, wo es dann heisst, ja, gib Gott den Zehnt und mit 90% kannst du machen, was du willst. So in etwa. 10% irgendwie Gott geben und 90% kannst du damit machen, was du willst. Ich glaube, der Gott ist ein bisschen zu kurz gegriffen, ist ein bisschen zu einfach. Weil die tiefer liegende Frage ist, gibt es eine Übung, gibt es eine Gewohnheit vom Weg von Jesus, wo es hilft, dass wir nicht andauernd von dieser Frage von Besitz und Geld und was sollte man alles und was bräuchte man alles, dass wir nicht dauernd von diesen Gedanken umtrieben werden. Und die Antwort ist ja, es gibt so eine Übung, so eine Bewegung oder so eine Gewohnheit. Und zwar schon ganz früh in der Bewegung von Jesus, in den ersten Jahrhunderten, nachdem Jesus auf dieser Welt gelebt hat, haben seine Nachfolger etwas eingeübt, das man Einfachheit nennen kann. Man kann dem auch einfaches Leben sagen, es gibt auch andere Ausdrücke für das. Und die Einfachheit ist so, dass die Gewohnheit oder die Übung von der Einfachheit ist so wichtig gewesen, wie zum Beispiel Gebet oder Fasten oder Geld spenden oder so, oder Bibel lesen. Also das ist eine von den ganz grundlegenden Lebensgewohnheiten von Nachfolgern von Jesus gewesen. Das haben wir ein bisschen verloren über die Jahrhunderte, aber das kann man ja alles wieder entdecken. Jetzt, der Edu hat schon gesagt, es gibt heutzutage so neue Bewegungen, so Minimalismusbewegungen, Tiny House und so weiter. Das ist ähnlich, aber nicht das Gleiche. Weil bei Jesus, in dieser Einfachheit von Jesus, geht es nicht um einen Einrichtungsstil. Es geht auch nicht darum, dass man so minimalistische Möbel und so weiter hat und nie irgendwie Spielzeug rumliegt von den Kindern. Also moderne Minimalismusbewegungen sind auch sehr einsame Bewegungen, da hat irgendwie Kind und Freunde keinen Platz. Bei Jesus geht es um etwas viel Grundlegenderes. Da geht es nicht um Einrichtungsstil, da geht es auch nicht darum, dass man ein bisschen besser aufräumt. Also alle, die nicht gerne aufräumen, keine Angst, über da wird es nicht gehen in den nächsten Wochen. Es geht um etwas Grundlegenderes. Es geht um eine Herzenshaltung oder um unsere Seele eigentlich. Und ich habe noch eine Definition mitgebracht, was Einfachheit ist oder kann sein. Der John Mark Comer hat gesagt, wir limitieren die Anzahl unserer Besitztümer, Ausgaben, Beschäftigungen und sozialen Verpflichtungen so weit, dass wir frei sind, mit Freude im Königreich von Jesus zu leben. Also das Ziel ist Freude und Friede. Und der Weg dorthin ist das Limitieren von dem, was wir besitzen. Und heute möchte ich eben über das Thema ein bisschen reden, von weniger ist mehr. Was ja eigentlich ein Widerspruch in sich selber ist. Weniger ist weniger und mehr ist mehr. Weniger ist eigentlich nie mehr, außer bei diesem Thema. Weil ich würde sagen, weniger Material bringt mehr Leben. So einfach. Wenn du heute, wenn du alles vergessen hast, diesen Satz darfst du mitnehmen. Weniger Material bringt mehr Leben. Und über diese zwei Sachen möchten wir ein bisschen nachdenken. Zuerst über den Punkt von weniger Material. Wir tauchen in diesen Wochen besonders in einen Bibeltext ein. Und zwar ist das Lukas Evangelium Kapitel 12, wo wir schon etwas daraus gehört haben. Dort macht Jesus, ist eigentlich eine längere Predigt von Jesus über das Thema Geld und Besitz. Und wenn du für dich in der nächsten Zeit das mal nachlesen willst, ein bisschen für dich meditieren, Lukas 12 wäre so ein Kapitel, wo man sich mal rein vertiefen kann. Und die Predigt wird eigentlich ausgelöst von einer kurzen Begegnung, die Jesus hat mit einem Mann. Ganz eine alltägliche Begegnung. Und Jesus tut aus dieser Begegnung heraus, hat er ganz, ganz viel zu sagen zu dem Thema Geld und Besitz. Und wir lesen die ersten Verse oder einen Teil von diesen Versen aus Lukas 12. Und für diese Lesung lade ich euch aufzustehen, dass wir schnell einen Moment ein bisschen durchschnaufen können und uns auch ganz bewusst ausrichten auf das Wort von Gott. Dürfen wir auch mal tief Luft holen. Und dann auf das auf euch wirken lassen, was hier heisst. Dürfen wir mitlesen oder die Augen zumachen. Einer aus der Menge bat Jesus: Meister, sag doch meinem Bruder, er soll das väterliche Erbe mit mir teilen. Jesus entgegnete ihm: Lieber Mann, wer hat mich denn zum Richter über euch eingesetzt oder zum Vermittler in euren Erbangelegenheiten? Dann wandte er sich an alle und sagte: Nehmt euch in Acht, hütet euch vor aller Habgier, denn das Leben eines Menschen hängt nicht von seinem Wohlstand ab. Ihr dürft Platz nehmen. Die Szene ist relativ einfach. Da kommt ein Mann zu Jesus und sagt ihm, er soll ihm doch bitte helfen, sein Recht durchzusetzen. Dem Mann ist es anscheinend darum gegangen, dass er einen Bruder hatte und sie hatten irgendein Erbe und der Bruder hat das irgendwie nicht gerecht aufgeteilt. Und an sich kann man davon ausgehen, dass der Mann wahrscheinlich nicht Unrecht hatte. Wahrscheinlich hat er nicht ganz so viel bekommen, wie ihm zugestanden ist oder was auch immer. Also da ist vielleicht wirklich ein kleines Problem rum gewesen. Aber Jesus reagiert so, wie Jesus eben oft reagiert in diesem Moment. Er scheint wie nicht recht auf den Mann einzugehen zuerst. Ich meine, Jesus hätte können über jüdisches Erbrecht reden. Jesus hätte ja können über Gerechtigkeit reden. Hey, Leute sind doch ein bisschen nett miteinander. Das muss ein bisschen gerecht zu und her gehen, sonst geht doch das nicht. Aber Jesus macht das alles nicht, sondern es wird offensichtlich, dass Jesus tiefer sieht. Und er sieht, dass es bei dem Mann nicht nur einfach jetzt um Recht und Gerechtigkeit geht, sondern dass bei dem Mann das Thema von der Gier, von der Habgier, von der Geldgier rum ist. Und er sieht tiefer. Und er wehrt sich dagegen, dass der Mann Jesus braucht, um seine Gier zu rechtfertigen, um seine Gier gut zu heissen. Gegen das wehrt sich Jesus, weil er tiefer sieht ins Leben von dem Mann hinein. Und Jesus nimmt dann diese Begegnung, um in so eine Lehreinheit hineinzugehen. Und der eine Vers 15 möchte ich euch nochmal vorlesen, aus einer anderen Übersetzung. Dort heisst es: Dann sagte er zu ihnen: Passt auf und nehmt euch sehr in Acht vor jeder Art von Geldgier. Denn das wahre Leben eines Menschen besteht nicht aus materiellem Überfluss und auch nicht aus dem, was er besitzt. Es ist auffallend, Jesus ist es da sehr ernst. Er tut da gerade doppelt warnen. Er sagt: Passet auf und nehmt euch sehr in Acht, eine doppelte Warnung. Und er sagt und redet dann von dieser Gier, von dieser Geldgier, andere übersetzen mit Habgier. Jesus hat so eine ganze Bandbreite von Gier im Blick. Eben die Gier nach Geld, Gier nach Material, Gier nach Besitz, aber auch die Gier nach Erlebnis, immer wollen etwas Neues erleben, Gier nach Aktivitäten, immer an irgendetwas müssen dran sein. Also die Gier nach immer mehr und nie zufrieden sein mit dem, was man hat. Und wichtig ist jetzt an dieser Stelle, dass wir Jesus richtig verstehen. Ich habe es einmal so formuliert: Jesus sagt nicht, dass Material oder Besitz schlecht ist. Er sagt nur, dass beim Anhäufen von Besitz und Geld nicht das wahre Leben zu finden ist. Das ist ein Unterschied. Er sagt nicht, dass Geld und Besitz schlecht ist, nur dass dort, wo es nur darum geht, das anzusammeln, dass man dort nicht das wahre Leben findet. Und das wahre Leben, von dem Jesus redet, nämlich ein Leben, das uns erfüllt, ein Leben, das uns zutiefst innen Ruhe und Frieden gibt für unsere Seele, ist eben nicht die zu finden, wo wir noch ein bisschen mehr Luxus, noch ein bisschen mehr Annehmlichkeiten, noch ein bisschen mehr gutes Essen, noch ein bisschen mehr Frühpensionierung, noch ein bisschen mehr Ferien, noch ein bisschen mehr von irgendetwas haben. Weil das tönt immer, wie wenn das gute Leben gerade so um eine Ecke wäre. Und es braucht nur noch das oder jenes. Und Jesus sagt, Freunde, so ist das gute Leben, das glückliche Leben, nicht zu finden. Wenn man so durch die Evangelien durchliest bei Jesus, Jesus hat viel, ich würde sogar sagen, sehr viel über das Thema Geld und Besitz geredet. Theologen sagen, etwa 25% von seinen Predigten drehen sich um das Thema Geld. Also das wäre wie wenn jeden vierten Sonntag hier in der Landskirche das Thema Geld an der Reihe wäre. Ich weiß nicht, ob dann noch so viele Leute hier im Gottesdienst wären. Und schon von letzten Sonntag zu jetzt sind es ja ein bisschen weniger geworden. Ja gut, das ist vielleicht ein anderes Thema. He? Aber sind wir ehrlich, als Pastor von einer Kirche ist es nicht ganz einfach, über Geld und Besitz zu reden. Weil ganz viele Leute hören dann einfach, aha, die Kirche braucht Geld. Ah, darum geht es. Die brauchen mal wieder ein bisschen mehr Geld. Jetzt machen sie einen Spendenaufruf. Und das Päckchen ist schön in so eine Predigtreihe rein. Schaut, wenn Jesus über Geld geredet hat, ist es ihm nie um einen Spendenaufruf gegangen. Es ist ihm nie darum gegangen, dass Leute Geld geben für seine Mission. Sondern es ist ihm immer ums Herz, um die Seele, ums Leben der Leute gegangen, wenn er über Geld geredet hat. Und ich will das auch sagen, es geht uns hier nicht darum, dass jetzt einfach die Leute ein bisschen mehr spenden. Es geht in diesen Wochen nicht primär um dein Portemonnaie. Schon auch ein bisschen. Aber nicht primär. Sondern es geht um deine Seele, um dein Herz, um dein Leben. Nicht weniger. Und wenn Jesus über Geld geredet hat, seine Lehren sind nicht primär Gebot und Verbot gewesen. Jesus hat nie darüber geredet, wie viele Paar Schuhe man besitzen darf. Oder wie viele Quadratmeter das Haus oder die Wohnung haben darf. Oder wie oft du dir eigentlich kannst ein neues iPhone leisten. Sondern Jesus hat Aussagen über die Realität des Lebens gemacht. Aussagen darüber, was Geld und Besitz mit unserem Leben macht. Das sind keine Gebote oder Verbote meistens. Er hat zum Beispiel gesagt, das ist jetzt aus Matthäus 6, ein Mensch kann nicht zwei Herren dienen. Das ist kein Gebot, das ist einfach eine Beobachtung. Er wird dem einen ergeben sein und den anderen abweisen. Für den einen wird er sich ganz einsetzen und den anderen wird er verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und zugleich dem Mammon. Das ist kein Verbot. Das ist kein Gebot, das ist einfach eine Beschreibung von der Realität. Kein Mensch kann wirklich zwei verschiedenen Herren dienen. Am Schluss des Tages ist entweder das Geld wichtiger oder Gott. Es geht nur das eine oder das andere, sagt Jesus da. Und die Antwort von Jesus jetzt auf die Anziehungskraft. Geld hat eine wahnsinnige Anziehungskraft auf uns. Material hat eine wahnsinnige Anziehungskraft auf uns. Und seine Antwort ist darauf, dass wir uns aktiv wehren gegen jede Art von Gier. Weil Material uns kann beherrschen. Der Joshua Becker, das ist ein Pastor aus den USA, der hat so eine Becoming Minimalist Bewegung gestartet, hat auch ein Buch geschrieben, The More of Less, das kann ich sehr empfehlen, es gibt es auch auf Deutsch, ist aber leider vergriffen, aber ich könnte es haben, wenn ich habe eins von denen. Er sagt in dem Buch, je mehr du hast, umso mehr hat es dich. Wir denken manchmal, wir tun das Material anschaffen, damit es uns gehört oder mit mir etwas damit machen. Aber achten wir mal darauf, irgendwann hat das Material uns. Weil wir müssen etwas mit dem Zeug anfangen. Und wir wissen, glaube ich, alle in Theorie, dass Material und Geld nicht das Wichtigste ist im Leben. Das würde wahrscheinlich niemand behaupten. Aber oft bleibt das ein bisschen Theorie. Und vielleicht schauen wir ins Leben von Jesus hinein und wir sehen, dass er so einfach gelebt hat und denken einfach, ja gut, das war halt ein bisschen Idealist gewesen. Und sind wir ehrlich, wahrscheinlich hat er einfach die Opfer so müssen bringen, ist halt der Sohn von Gott gewesen und hat das halt einfach so dort gelebt und dann ist es halt so gewesen. Aber was mir glaubt, das tiefst innen, und ich merke das bei mir selber, wo wir echt Mühe haben, ist zu glauben, dass so ein Leben, das prägt ist von Einfachheit, ein Leben, das prägt ist von weniger haben, dass das wirklich der Weg ist, zum schönes Leben zu finden, ein erfülltes Leben zu finden. Ich glaube, wir haben Mühe, das zu glauben. Wir glauben nicht wirklich, dass Einfachheit der Weg zu wahrem Leben, zu wahrer Freude, zu wahrem Frieden, zu wahrer Liebe ist. Das sehen wir nur schon daran, dass allgemein ein bisschen so ist, dass eigentlich in unserem Leben meistens Einkommen und Lebensstandard sich so die Waage halten. Also wenn du noch Student bist oder noch in der Lehre bist und du jetzt nicht gerade mega reiche Eltern hast, dann hast du meistens einen eher einfachen Lebensstandard. In der Regel so. Und dann kommt der Lohn und dann kommt noch mehr Lohn und so und dann kommt die Weiterbildung und dann gibt es noch ein bisschen mehr Lohn. In der Regel geht der Lebensstandard einfach zack rauf, 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 rauf. Und viele sagen oder denken dann jedenfalls, ja gut, hey, jetzt habe ich doch so geschafft. Jetzt gönne ich mir mal etwas, jetzt darf ich mir doch das gönnen. Und an sich ist an dem nichts schlecht, nur müssen wir uns tief drin prüfen, sagen wir das, weil wir eben doch das Gefühl haben, dass am Schluss das Leben schöner und einfacher und besser ist, wenn wir mehr besitzen. Ich glaube, ganz tief in uns steckt der Glaube, dass es mit mehr Material eben doch ein glücklicheres Leben gibt. Und Jesus ist da sehr simpel, aber auch sehr radikal, weil er sagt, weniger macht glücklich. Weniger macht glücklich. Und das ist eine massive Herausforderung an uns, jedenfalls an mich, bei uns im Westen, in der Schweiz, im oberen Wienertal. Weniger Material bringt mehr Leben. Über das möchte ich jetzt im zweiten Teil noch reden. Weil Jesus erzählt eine Geschichte, nachdem er diesen einen Satz gesagt hat, erzählt er eine Geschichte, vertieft die Lehre mit einem von seinen sensationellen Gleichnissen, wo unheimlich viel drin gepackt ist. Und ich werde doch schnell ein bisschen Vers für Vers durch das Gleichnis mitnehmen. Jesus erzählte den Leuten dazu ein Gleichnis. Die Felder eines reichen Mannes hatten einen guten Ertrag gebracht. Man beachtet die Betonung von Jesus. Er sagt, die Felder haben einen reichen Ertrag gebracht. Klammerbemerkung. Er impliziert auch noch gerade da, dass es wahrscheinlich ganz viele Taglöhner gehabt hat, die geschuftet haben für den reichen Mann. Die Felder und Taglöhner haben dem Mann einen reichen Ertrag gebracht. Es ist ein Geschenk. Der Mann hat nicht besonders viel gemacht, dass er so reich beschenkt worden ist. Alles, was wir im Leben haben, ist am Schluss ein Geschenk. Und wir haben uns nichts ernsthaft verdient. Das glaubt doch jetzt aber niemand, oder? Hättet ihr euch das können wehren. Das glauben wir nicht wirklich. Aber das ist die Aussage von hier. Nichts haben wir im Leben uns wirklich verdient. Alles ist Geschenk. Dass du da wohnst, dass du die Ausbildung gemacht hast, dass du die Fähigkeiten hast, dass du den Lehrbetrieb hast, dass du jetzt dort arbeiten kannst, wo du arbeiten kannst, dass du so viel arbeiten kannst, wie du arbeiten willst, dass du so viel Geld verdienst, wie du verdienst, ist am Schluss des Tages ein Geschenk. Dann geht es weiter. Der Mann überlegte hin und her. Was soll ich tun? Ich weiß ja gar nicht, wohin mit meiner Ernte. Und da sehen wir jetzt, alles dreht sich bei dem Bauer nur um sich selber. Wenn ihr mal das durchlesen, da kommt unheimlich oft, kommen die Wörter ich, mies, mies, ich, mies. Total egoistisch. Es geht nur darum, der Mann überlegt sich, was kann ich für mich machen, dass es mir gut geht. Und die erste Frage, was soll ich tun, ist eigentlich in der Zeit von Jesus eine rhetorische Frage. Eine rhetorische Frage ist eine Frage, wo man eigentlich die Antwort darauf schon weiss. Die Antwort darauf wäre gewesen, nimm deinen Überfluss und gib es den Armen. Weil damals hat es noch keinen Sozialstaat gegeben, es hat noch keine IV gegeben, es hat noch keine, was auch immer für Einrichtungen gegeben, die sich gekümmert haben um Arme. Und es war eine Verpflichtung gewesen, im jüdischen die jüdische Kultur, dass sich die Reichen um die Armen kümmern. Also dass dort, wo Überfluss ist, dass man das auch den Armen gibt. Die Geschichte geht dann weiter. Der Mann überlegt sich ganz ausführlich, was er da machen könnte. Und dann werde ich, und dann, schließlich sagt er, genau, super Idee. Ich weiß, was ich mache. Ich reiße meine Scheunen ab und baue größere. Dort kann ich mein ganzes Getreide und alle meine Vorräte unterbringen. Der Bauer hat eine geniale Idee, er reißt alle seine Gebäude ab. Das heisst hier nicht, dass sie alt und baufällig sind. Klammerbemerkung, wahrscheinlich ist das ein Ausdruck von grösster Verschwendung, etwas abzureissen, das man noch hätte brauchen können. Und dann heisst es weiter, und dann werde ich zu mir selbst sagen, du hast es geschafft, du hast einen großen Vorrat, der für viele Jahre reicht. Gönne dir jetzt Ruhe, iss und trink und genieße das Leben. Da sagte Gott zu ihm, du törichter Mensch, noch in dieser Nacht wird dein Leben von dir zurückgefordert werden. Wem wird dann das gehören, was du dir angehäuft hast? Rhetorische Frage. Jesus schloss, indem er sagte, so geht es dem, der nur auf seinen Gewinn aus ist und nicht reich ist in Gott. Wieder, und das ist so grossartig an Jesus, es ist kein Gebot, kein Verbot in dieser Geschichte, sondern Jesus beschreibt einfach eine Realität, eine Geschichte. Und in dem Vers 20 wird der Begriff töricht gebraucht, du törichter Mensch, wo Gott sagt, töricht kann man auch übersetzen mit dumm. Also der Mann ist nicht einfach böse gewesen, sondern Gott sagt eigentlich zu ihm, du bist dumm, du überlegst nicht, du verstehst nicht, was wirklich wichtig ist im Leben. Der Mann handelt nicht intelligent. Also wir haben hier eine traurige Geschichte von einem Mann, der nicht versteht, was wirklich wichtig ist im Leben. Und das ist mega tragisch. Der Mann hat zwar am Schluss alles, ist reich, aber ist wahrscheinlich sehr einsam. Und Jesus beschreibt das genaue Gegenteil von dem Leben, das er sich vorstellt für uns. Ein Leben, das nämlich geprägt ist von Liebe und von Menschen und von Beziehungen. Das ist eine ganz traurige Geschichte, die Jesus hier erzählt. Und wir könnten uns jetzt die Frage stellen, wie hätte sich das Leben von dem Mann vielleicht verändert, wenn er nicht so viel Besitz angesammelt hätte. Und da können wir jetzt ganz viel darüber sagen. Da einfach zwei Erkenntnisse, die ich euch mitgeben möchte. Das erste ist, weniger Besitz bringt mehr Freiraum. Der reiche Mann braucht sein Geld, seine Zeit, seine Energie, um da die neuen Gebäude aufzustellen. Oder er nimmt sich selber vor, wahrscheinlich hat er es ja gar nicht geschafft. Aber wir können, wie gesagt, zwischen den Zielen lesen, wahrscheinlich wäre der Neubau gar nicht nötig gewesen. Und wir können uns überlegen, was hätte der Mann mit seiner Zeit und mit seinem Geld alles Schlaues können anstellen können. Er hätte mit dieser Zeit die Zeit hätte brauchen können, um Freunde zu treffen, um mit seiner Familie zusammen zu sein. Das Geld hätte können brauchen, um den Reichen zu helfen. Also, der Reichen. Ihr seid noch da. Ja, der Reichen muss mir manchmal auch helfen, gell? Jedenfalls, er hätte mehr Freiraum gehabt für Beziehungen. Er hätte mehr Freiraum gehabt für das, was ihm wirklich wichtig ist, wenn er nicht alles für sich behalten hätte. Und es gibt einen engen Zusammenhang zwischen Besitz und Zeit, zwischen Geld und Zeit. Man sagt ja, Geld ist Zeit oder Zeit ist Geld. Für jeden Besitz, den wir uns anschaffen, müssen wir uns bewusst sein, brauchen wir auch Zeit. Also in unserem Fall, wenn wir uns ein neues Zelt anschaffen, um zu zelteln, dann wollen wir ja unbedingt möglichst bald zelteln. Also etwas anschaffen heisst, ich will auch etwas machen mit dem. Wenn ich mir ein neues Velo anschaffe, ein neues Auto, ein neues TÜV, ein neues Haus, ein neues Ferien, was auch immer, dann will ich ja mit dem Ding auch Zeit verbringen. Und das zählt für alle Besitz, die wir haben. Wenn wir uns etwas anschaffen, braucht es auch Zeit. Und das tun wir manchmal nicht mitrechnen. Wir denken vielleicht, ja, jetzt haben wir das Teil oder was auch immer, aber wir müssen uns bewusst sein, dass uns das auch Zeit kostet. Und wer viel besitzt, muss auch viel Zeit aufwenden, um mit dem Besitz etwas zu machen. Und darum ist weniger Besitz mehr Freiraum. Die Thesen könnt ihr dann zu Hause bei euch am Mittag auch diskutieren, mit eurem Ehepartner, mit der Familie, in der Kleingruppe. Ich bin gespannt, was ihr darüber denkt. Die zweite Aussage aus dieser Geschichte, würde ich sagen, ist, weniger Besitz bringt mehr Lebenssinn. Der ganze Lebenssinn von dem Mann, natürlich, das ist eine Geschichte und das ist wahrscheinlich so nicht stattgefunden und so weiter, aber was Jesus uns da zeigen will, ist, der ganze Lebenssinn von dem Mann hat darin bestanden, genug zu haben, damit er nachher sich zur Ruhe setzen kann. Aber was ist das für ein Lebenssinn? Einfach nur noch im gemütlichen Sofa sitzen und nichts machen. Freunde, wir sind nicht dafür geschaffen, um nur einfach rumzusitzen. Auch wenn wir älter sind. Gott hat Sachen in uns hineingelegt, Fähigkeiten und Gaben und Erfahrungen, wo es darum geht, dass wir etwas mit diesen Sachen machen. Und der Lebenssinn ist nicht, dass wir irgendwann einfach nichts mehr machen müssen. Mit dem grossen Besitz, das ist eben das Paradox an dieser Geschichte, mit dem Besitz und dem Reichtum verliert der Mann eigentlich den Sinn von seinem Leben. Vorher ist es irgendwie darum gegangen, zu arbeiten und anzubauen und so weiter. Und irgendwann hat er so viel, dass er keinen Sinn mehr hat im Leben. Also wenn wir weniger besitzen, haben wir mehr Freiraum für das, was wirklich wichtig ist im Leben. Wir haben mehr Freiraum für das Größere zu leben, nämlich für das Reich Gottes. Wie gesagt, das sind so Thesen, ihr dürft die gerne miteinander besprechen, auch nachher beim Kaffee und mir widersprechen, ich freue mich drauf. Genau. Jetzt ist noch die Frage, was bedeutet das konkret mit dieser Einfachheit? Für viele Menschen auf dieser Welt ist es ja nicht einfaches Leben, also das einfache Leben ist das normale Leben, weil sie schlicht nicht so viel haben wie wir. Ich meine, wir leben in einer Zeit, da ist für uns, was als normales Leben angeschaut wird, oder? Eine eigene, voll ausgestattete Küche, ein Auto, x verschiedene Geräte, eine eigene Waschmaschine und Tumbler, was alles noch dazukommt. Das schauen wir als normal an. Für die, wir sagen, 90% der Weltbevölkerung und vor noch ein paar Jahrzehnten ist das pure Luxus, was wir alles haben. Einfach so, als kleine Nebenbemerkung. Und die Frage ist, wo könnten wir anfangen? Und ich werde euch da einfach 3 Tipps mitgeben, weil bei diesem Thema kann man auch schnell ein bisschen überfordert sein. Erster Tipp, fang dort an, wo du bist, nicht dort, wo du sein möchtest. Ich weiss, dass das Thema Geld und Besitz bei vielen Christen Stress auslöst, also bei Menschen allgemein. Aber vielleicht bei Christen noch ein bisschen mehr, weil man das Gefühl hat, man müsste oder man sollte und so weiter. Ich möchte einfach sagen, Jesus fährt nie dort an, wo wir sein müssten, sondern er fährt immer dort an, wo wir sind. Jetzt, in deinem Leben, wird Jesus mit dir ein paar Schritte gehen. Und ich verstehe mich wirklich nicht falsch. Ich will keine Vorwürfe machen in den nächsten Wochen. Und wenn ich mal einen blöden Spruch mache, dann gehört einfach dazu, wenn man über so ein Thema redet. Aber ich will wirklich keine Vorwürfe machen, sondern ich will sagen, Jesus wird mit uns Schritt gehen bei diesem Thema. Bei diesem Thema der Einfachheit. Und er will, dass wir vielleicht Schritt für Schritt ein paar Sachen umsetzen in unserem Leben. Der zweite Tipp ist, tu doch mal ein bisschen experimentieren mit Einfachheit. Es gibt ganz viele verschiedene Ideen, wie man ein bisschen einen einfacheren Lebensstil haben kann. Vielleicht machen die das alle schon, dann sind ihr toll unterwegs. Da gibt es ganz viele Blogs im Internet. Es gibt auch sehr gute Bücher. Ich möchte einfach 2 empfehlen. Das eine ist eine theologische Grundlage, das Geschenk der Einfachheit von Richard Foster. Das ist, glaube ich, auch vergriffen, aber ja, dürfte auch zu mir kommen. Oder eben auch The More of Less, Joshua Becker. Vielleicht, also es gibt so ganz viele Ideen. Zum Beispiel kannst du mal sagen, du tust ein paar Monate nichts anschaffen. Also du tust zum Beispiel nur Essen, nur Lebensmittel kaufen oder wenigstens Zeug zum Putzen für daheim, damit es nicht so stinkt. Aber du tust zum Beispiel keine Kleider kaufen, keine technischen Geräte und so. Mal über ein paar Monate und schauen, was das mit dir macht. Du kannst dir auch sagen, ich tue mal einschränken, wie viele Schuhe und wie viele Kleider das ich habe. Zum Beispiel immer, wenn ich eine neue Hose kaufe, tue ich wirklich auch eine weg. Oder wenn ich 2 neue Liebling kaufe, tue ich gerade 3 weg. Einfach, dass ich mich ein bisschen versuche einzuschränken. Du kannst auch überlegen, laufst du mal durch dein Haus durch die verschiedenen Zimmer und siehst, was alles so hast. Und vielleicht kommt dir beim einen oder anderen Sinn, hey, das wäre doch etwas, was eigentlich der Fritzli gut brauchen könnte, dann nimm es und schenk es doch dem Fritzli. Oder du denkst, das und das brauche ich nicht mehr, dann bringe ich sie in eine von diesen tollen, vielen Brockis, die wir hier haben in Rheinach, und weg ist es. Und das Leben ist gerade ein bisschen einfacher. Also da gibt es ganz viel, wo man ein bisschen experimentieren kann. Mach dir keinen Stress daraus, dass es wirklich auch ein bisschen spielerisch. Also kannst du mal ein bisschen etwas ausprobieren. Und das Dritte ist noch, lass auf Impuls vom Heiligen Geist. Vielleicht will er dir etwas sagen, vielleicht will er dir etwas aufs Herz legen. Und in der Regel ist der Heilige Geist jemand, der uns nicht überfordert, sondern auch mit uns gewisse Schritte geht und sehr individuell. Vielleicht leitet er dir aufs Herz, dass du irgendwie dein 4. oder 5. Auto könntest verkaufen und das Geld den Armen geben. Oder vielleicht auch, dass du dein Haus könntest verkaufen und in eine kleinere Wohnung ziehen. Also das sind jetzt ganz grosse Geschichten. Vielleicht ist es auch viel kleiner, eben eins von deinen paar Schuhen abgeben oder so. Also da gibt es ganz viel Verschiedenes, was man einfach ein bisschen ausprobieren kann. Und schaut, ich möchte abschließen mit folgendem Gedanken. Gott braucht dein Geld nicht. Wirklich. Gott braucht dein Geld nicht. Ich meine, Gott gehört die ganze Welt. Da braucht er dein Geld, oder hat es irgendwie auch schon. Also, Gott braucht dein Geld nicht, er braucht auch deinen Besitz nicht. Er ist nicht interessiert eigentlich an deinem iPhone. Er ist nicht interessiert an deinem Haus. Aber was er ist interessiert an deinem Leben, er ist interessiert an deinem Herz, er ist interessiert an deiner Seele. Um das geht es, Jesus. Jesus hat einmal gesagt, was hat ein Mensch denn davon, wenn ihm die ganze Welt zufällt? Man könnte sagen, was hat der Mensch davon, wenn er alles besitzt, was es auf dieser Welt gibt? Er selbst dabei aber seine Seele verliert. Das ist die Frage von Jesus, die er uns stellt. Und der Weg von der Einfachheit, der fängt eigentlich damit an, dass du dich dafür entscheidest, den Weg von Jesus überhaupt zu gehen. Und vielleicht bist du heute da und du hast dich noch gar nie so richtig für den Weg von Jesus entschieden. Bis jetzt war es mehr einfach, ja, ich glaube so ein bisschen an den Jesus, aber so richtig mit dem Jesus leben ist nochmal etwas anderes. Vielleicht ist das heute eine Entscheidung für dich, dass du sagst, ja, ich will den Weg von Jesus gehen. Und auf dem Weg wird Jesus unsere Seele heilen. Unter anderem auch dadurch, dass er uns wird helfen, dass Geld und Material für uns nicht mehr so wichtig ist. Weil wir wissen, dass es Sachen gibt, die wichtiger sind. Mit dem fängt das an. Und ich werde jetzt einfach noch beten. Und die Band darf in dieser Zeit auf die Bühne kommen. Und einfach auch Jesus das herlegen und den Heiligen Geist einladen, dass er auch mit jedem von uns bei diesem Thema seinen Weg gehen darf. Jesus, wir wollen dir von Herzen Danke sagen, dass du nicht da bist, um uns Druck zu machen, um uns Gebot und Verbot zu machen bei dem Thema vom Geld und vom Besitz. Danke, Jesus, dass es dir um etwas viel Tieferes geht, dass es dir um unser Herz, dass es dir um uns als Person geht. Und ich werde dich jetzt einfach einladen, Heiliger Geist, dass du in diesen nächsten Moment einfach zu jedem von uns redest. Dass du jedem von uns zeigst, wo das wir dran sind. Wo das vielleicht Besitz, Material, Geld einfach zu viel von unserem Herz, zu viel von unseren Gedanken einnimmt. Und danke, dass du uns eine neue Freiheit schenken willst. Dass du uns eine neue Dimension zeigen von der Freude. Dass tatsächlich weniger in unserem Leben mehr Leben bringt. Amen.